Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Goetzke. Schön, dass Sie zuhören. Indonesien dürfte zu den wenigen Ländern gehören, die derzeit Vermittlungsversuche zwischen der Ukraine und Russland starten. Präsident Widodo trifft nächste Woche Kriegstreiber Putin und Selenskyj. Wir sprechen gleich über die Rolle des Landes im Ukraine-Krieg. Außerdem blicken wir nach Somalia, wo auch wegen Putin eine dramatische Hungersnot bevorsteht. Und es geht nach Ägypten, ein weiterer problematischer Wirtschaftspartner Deutschlands. Indonesien fährt im Ukraine-Krieg einen ähnlichen Kurs wie China. Ein Schlingerkurs nämlich. Wie China-Staatschef rief auch Indonesiens Präsident Joko Widodo zur Wahrung des Friedens auf, ohne Putin direkt für den Angriffskrieg zu verurteilen. Dazu passt, dass Indonesien den russischen Diktator auch nicht vom G20-Treffen ausgeladen hat, dessen Vorsitz das Land zurzeit innehat. Stattdessen sieht man sich als Vermittler. Nächste Woche will Präsident Widodo als erster asiatischer Staatschef überhaupt Selenskyj und Putin treffen. Das alles dürfte beim G7-Gipfel morgen auf Schloss Elmau ein Thema sein, wo Indonesiens Präsident als Gast dabei sein wird. Holger Senzel ist unser Korrespondent für Indonesien und ich habe ihn gefragt, wie sehr das Land auf dem G7-Gipfel mit seinem diplomatischen Schlingerkurs aus dem Rahmen fällt.
Es fällt dort mit Sicherheit auf dem Rahmen und es geht ja wohl auch bei diesem Gipfel darum, Indonesien zu überzeugen, dass es klare Position bezieht. Indonesien fährt da so ein, eine Zeitung sagte heute so, es ist der Mensch auf dem Zaun, der da sitzt und alles beobachtet, zwischen allen Stühlen. Sie haben auf der einen Seite einen Aufruf unterzeichnet zur Wahrung des Friedens, haben aber Russland nie verurteilt. Sie haben sich der russlandkritischen Resolution der UN-Vollversammlung angeschlossen, aber sich dann beim Ausschluss Moskaus aus der UN-Menschenrechtsrat der Stimme enthalten. Das heißt, sie haben sich bislang nicht festgelegt.
Präsident Widodo wird nächste Woche Putin treffen, der erste Staatsgast Putins nach langer Zeit. Wie groß ist die Gefahr, dass Putin den Indonesier da auf seine Seite zieht?
Das glaube ich nicht, dass er ihn auf die Seite zieht. Ich glaube, Indonesien möchte sich gar nicht festlegen. Die Frage ist jetzt, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt aus dem Westen, dass Indonesien sich bislang geweigert hat, Moskau auszuladen vom G20-Gipfel, der auf Bali stattfindet, wo Indonesien im Moment den Vorsitz hat, der G20. Also was diese Haltung Indonesiens angeht, da ist natürlich auch eine Menge Misstrauen gegenüber der USA und gegenüber China da. Also traditionell möchte sich Indonesien auf keines dieser Länder verlassen. Das hat mit dem Konflikt in Osttimor zu tun, bei dem die USA und Europa Sanktionen gegen Indonesien verhängt hat. Das ist aber auch eine ganz lange Geschichte. Und Indonesien hat sich zum Beispiel auch damals entschieden, weil sie sich nicht auf amerikanische Rüstung allein verlassen wollten, russische Kampfjets zu bestellen. Sie hatten jetzt Verhandlungen über einen Anschlussauftrag, über eine modernere Version der Su-35, haben den Plan aber aufgegeben nach dem Ukraine-Überfall, weil sie amerikanische Sanktionen fürchteten. Das heißt, Indonesien sitzt da tatsächlich zwischen allen Stühlen und die Frage ist, wie lange und ob das überhaupt gut geht und ob sie sich nicht irgendwann doch mal entscheiden müssen. Und da würde ich sagen, das ist aber jetzt eigentlich nur eine Einschätzung, die eher auf Gefühl als auf Fakten beruht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ganz klar die Seite Moskaus ergreifen werden, sondern ich denke, dass Joko Widodo eher versucht, so den Friedensvermittler in Moskau zu spielen. Er redet mit allen und er versucht, Frieden zu bringen. Das ist so das, was hier auch in den Medien transportiert wird.
Kann er denn ein glaubwürdiger Vermittler sein?
Für Putin hat er sicherlich den Vorteil, dass er sich bislang nicht klar positioniert hat auf Seiten der westlichen Allianz, auf Seiten gegen Russland, damit gehört er zu den wenigen Ländern. Insofern kann er dort ein glaubwürdiger Vermittler sein, weil er auch natürlich auf amerikanischer Seite im Westen ein angesehener Staatschef ist. Die Beziehungen zwischen Washington und Jakarta sind im Moment sehr, sehr gut. Und Indonesien ist das viertgrößte Land der Erde. Also das ist ja nicht irgendein Land, das ist schon ein großer, gewichtiger Mitspieler. Insofern, ja, er könnte diese Rolle ausfüllen. Aber dass er in irgendeiner Weise Erfolg haben wird, dort Putin zu bewegen, ich meine, das glaubt ja wohl keiner von uns.
Lassen Sie uns über die Auswirkungen des Krieges in Indonesien sprechen. Was spüren die Indonesier? Sind kriegsbedingte Lebensmittelknappheit, hohe Energiepreise wie hier in Deutschland, ist das alles ein Thema?
Das ist natürlich ein Thema. Die Ukraine war ein großer Weizenexporteur, also die Indonesien hat eine Menge Weizen bezogen aus der Ukraine. Die Lebensmittelpreise haben angezogen, die Energiepreise haben auch angezogen. Erdöl ist sehr teuer, das bekommen die Indonesier zu spüren. Und Erdöl ist politisch auch ein sehr sensibles Thema. Bei der letzten Krise hat der Staat subventionieren müssen, um Unruhen zu vermeiden. Man muss natürlich auch sehen, Indonesien produziert selbst eine Menge Erdgas, nämlich für 10 Milliarden Dollar jährlich exportiert Indonesien Erdgas, es hat große Vorkommen, verbraucht aber eine Menge auch für den heimischen Bedarf und eine Menge dieser Förderstellen sind in sehr, sehr schlechtem Zustand, sodass sich westliche Käufer zurückgezogen haben. Also Indonesien wird dort nicht einspringen können vermutlich. Sie sind auch einer der größten Kohleexporteure.
Viele Staaten des Südens teilen ja tatsächlich Putins Narrativ, der Westen sei schuld, die Ukraine sei schuld bei der Lebensmittelknappheit. Wie wird das in Indonesien gesehen? Trifft dieses Narrativ in Indonesien auf fruchtbaren Boden?
Es hat natürlich Anhänger und es ist etwas, was diskutiert wird, ob das so ist. Aber Indonesien ist nicht so klar positioniert auf Putins Seite. Und ich glaube, auch in den Medien spielt sich dieser Kurs zwischen allen Stühlen, dieser Appell, wir müssen uns da raushalten, es ist nicht unser Krieg, der spielt da schon eine große Rolle. Also ich denke nicht, dass dieses Narrativ dort auf so fruchtbaren Boden fällt, dass es massentauglich ist.
Wie blickt denn das Land, die indonesische Gesellschaft generell auf diesen Krieg? Ist der für die Bevölkerung weit weg, wie damals für die Europäer der Syrienkrieg?
Also die Realität ist, dieser Krieg ist weit weg. In Indonesien wie hier in Südostasien überhaupt. Es ist natürlich ein Thema in den Medien, aber es ist nichts, was den Alltag der Menschen bestimmt. Natürlich spüren sie höhere Preise. Aber sie spüren diese höheren Preise auch schon seit einiger Zeit, auch Inflation in der Folge der Corona-Pandemie. Insofern ist das nicht so ganz klar zu halten. Aber mit dem Leben der meisten Leute hat dieser Krieg nicht so viel zu tun. Dieser Krieg ist weit weg und Europa ist überhaupt weit weg. Und im Prinzip sind es andere Probleme, die hier dominieren und andere Themen. Also es ist nicht das große Thema, wie es das in Europa ist. Und ich muss sagen, ich war selbst bei meiner letzten Deutschlandreise erstaunt, wie dieser Krieg alles dominiert hat. Weil wenn Sie hier leben, dann ist das nichts, was die Menschen wirklich so bewegt.
Lassen Sie uns noch mal auf den G20-Vorsitz zu sprechen kommen, den Indonesien innehat. Ist es ausgemacht, dass der Kriegstreiber Putin dort teilnehmen wird im November?
Also bisher ist Putin eingeladen. Ausgemacht ist es nicht. Und ich glaube, dass die übrigen Staaten jetzt beim Gipfel am Wochenende versuchen werden, Joko Widodo schon entsprechend zu beeinflussen. Also was man sich vorstellen könnte, ist, dass es so ein Format gibt, dass Putin zwar eingeladen ist, aber es trotzdem keine Rückkehr zur Normalität gibt. Ich kann mir im Moment schwer vorstellen, wie der indonesische Präsident aus dieser Situation herauskommt.
Sagt unser Südostasien-Korrespondent Holger Senzel. Mit ihm sprach ich über die indonesische Sicht auf den Ukraine-Krieg. Das Land ist morgen beim G7-Treffen in Elmau in Bayern mit dabei. Die Dürre, die in Italien zu vertrockneten Seen führt, in Spanien zu Flächenbränden, sie hat in Ostafrika ganz andere Auswirkungen. Sie ist lebensgefährlich. Somalia zum Beispiel steht an der Schwelle zu einer massiven Hungerkatastrophe. Die ersten Menschen sind bereits an Hunger gestorben. Hier zeigen sich schon die ersten tödlichen Auswirkungen von Putins Nahrungsmittelblockade. Denn im Welternährungsprogramm fehlt es momentan an Mitteln, um die Notleidenden zu versorgen. Antje Diekans berichtet.
In einem Krankenhaus der SOS-Kinderdörfer in Somalias Hauptstadt Mogadischu werden Neuankömmlinge registriert. Seit Wochen werden es immer mehr, die hier mit ihren Kindern Hilfe suchen. So wie Hassan Ali, der mit seinem Sohn auf einem Bett sitzt und auf Behandlung wartet. Der Kleine ist genau wie sein Vater abgemagert. Ich bin aus dem Süden hierher gekommen. Meinen Kindern geht es schlecht, weil sie unterernährt sind. Ich bin Landwirt, aber ich hatte nichts mehr, was ich ihnen zu essen geben konnte. In Somalia sind mehrere Regenzeiten in Folge ausgefallen. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Dürre seit 4 Jahrzehnten. Betroffen sind auch die Nachbarländer Kenia und Äthiopien. Mehr als 18 Millionen Menschen sind je nach Schätzungen der UN inzwischen auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Doch es fehlt an Mitteln, um sie zu versorgen, klagt der Sprecher des Welternährungsprogramms für Somalia, Petrok Wilton.
Food prices in Somalia were already skyrocketing due to failed harvests.
Die Nahrungsmittelpreise in Somalia sind wegen der ausgefallenen Ernten sowieso schon durch die Decke gegangen. Der Ukraine-Krieg könnte die Lage verschärfen. Somalia ist bei seinen Weizenimporten stark von der Schwarzmeerregion abhängig. Die Preise für dieses Grundnahrungsmittel sind auf dem Weltmarkt gestiegen. Auch der Transport kostet mehr. Das Geld, das zur Verfügung steht, reicht darum für weniger Nahrungsmittel.
2011
starben etwa 250.000 Menschen in Somalia an Hunger. Danach wurden Frühwarnsysteme installiert, die solche Katastrophen verhindern sollten. Sie halfen, als 2017 wieder Ernten ausfielen.
2011
hat der Welt eine schmerzhafte Lektion erteilt. Viele Menschen haben nicht überlebt, vor allem Kinder. 2017 waren wir vorbereitet und haben schnell genug reagiert. Es ist noch nicht zu spät, auch jetzt noch das Schlimmste zu verhindern. Aber wir brauchen mehr Ressourcen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.
We need the attention from the international community now to make that happen.
Vor der Klinik in Mogadischu werden die Kinder in einer hängenden Plastikwanne gewogen, um festzustellen, ob sie ambulant behandelt werden können oder eingewiesen werden müssen. Ärztin Hani Hussein versucht alles, um ihren kleinen Patienten schnell zu helfen. Doch manchmal sei das vergeblich, erzählt sie einem Team des ARD-Studios Nairobi. Zwei Kinder sind in den vergangenen Tagen gestorben. Als sie ins Krankenhaus kamen, war es schon zu spät. Sie hatten mit ihren Eltern eine weite Strecke zu Fuß laufen müssen, um hierher zu kommen. Das Krankenhaus ist für viele auch darum eine Anlaufstelle, weil Behandlungen hier kostenlos sind. Die Einrichtung wird außer von SOS-Kinderdörfer auch noch von anderen Organisationen unterstützt. Doch in der Notlage ist es für Klinikdirektor Ahmed Mohammed Abdullah schwieriger geworden, mit den Ressourcen auszukommen. Viele Menschen, die durch die Dürre vertrieben werden, kommen hierher. Jeden Tag sind es etwa 200 Kinder und 100 Mütter. Wir haben aber nur 10 Ärzte, die sich um sie kümmern können. Außerdem fehlen Medikamente und andere wichtige Materialien. Lange wird der Betrieb so nicht mehr weiterlaufen können. Jetzt müssten die Geldgeber einspringen. Doch der Direktor fürchtet, dass die Zuwendungen statt mehr sogar weniger werden könnten. Bisher stellen wir nicht fest, dass europäische Länder die Zahlungen zurückfahren. Aber der Krieg in der Ukraine könnte das ändern. Wir bieten kostenlose Behandlungen an und sind von unseren Geldgebern abhängig. Die politische Situation in Somalia ist instabil. Weite Teile des Landes, vor allem auch die Dürregebiete im Süden, werden von der islamistischen Shabab-Miliz kontrolliert. Zum Hunger kommt der Terror. Ohne Hilfe von außen wird Somalia es nicht schaffen, mit der Krise fertig zu werden. Doch die internationale Gemeinschaft scheint, wie schon 2011, auf die Warnungen nicht ausreichend zu reagieren. Im Schatten des Ukraine-Krieges steuert Somalia auf eine Hungerkatastrophe zu.
Die Dürre und der Ukraine-Krieg, eine tödliche Kombination für die Menschen in Somalia. Mehr zum Echo des Ukraine-Krieges in Afrika gibt's heute Abend in unserem Hintergrund, 20:07 hier im Deutschlandfunk. Ägypten wird für die deutsche Wirtschaft immer wichtiger, egal ob es um Gasimporte geht oder Technologieexporte. Darüber haben wir ja letzte Woche hier schon berichtet. Kürzlich hat zum Beispiel Siemens mit einem Bahnprojekt den größten Auftrag seiner Firmengeschichte in Kairo abgeschlossen. Bei diesen gedeihenden Wirtschaftsbeziehungen zeigt sich mal wieder ein typisch deutscher Spagat, den man schon von den Beziehungen zu China kennt. Wirtschaftsinteressen versus Menschenrechte. Denn in Ägypten gibt es weder Meinungs- noch Pressefreiheit und massive Menschenrechtsverletzungen. Sollte man mit so einem Land Geschäfte machen? Anna Osius berichtet aus Kairo.
Mobilität war für uns Ägypter schon immer wichtig.
Und deshalb dürften in München vor wenigen Wochen die Sektkorken geknallt haben.
Das neue Bahnsystem wird Städte im ganzen Land sicher miteinander verbinden.
Ein komplett neues Bahnsystem, wie in diesem Werbevideo angepriesen. Gebaut werden soll das von der deutschen Firma Siemens. Der größte Auftrag der Firmengeschichte, heißt es, mit einem Gesamtvolumen von rund 8 Milliarden Euro. Siemens ist in Ägypten bestens im Geschäft und offensichtlich stolz darauf. Vom Unternehmen heißt es:
Wir müssen ein Interesse daran haben, mit Ländern zusammenzuarbeiten, die auf grüne und saubere Technologien setzen.
Geht es um saubere Technologie oder ums Geldverdienen? Ägypten spiele für die deutsche Wirtschaft insgesamt eine große Rolle, so der Geschäftsführer der deutsch-arabischen Industrie- und Handelskammer Jan Nöther. Zahlreiche große deutsche Firmen seien mittlerweile in Ägypten vertreten und auch viele Mittelständler.
Ägypten ist zunehmend wichtig für Deutschland. Deutschland genießt in Ägypten einen hervorragenden Ruf. Wir haben 250 deutsche Unternehmen im Land. Wir haben ein Gesamthandelsvolumen von etwa 5,5 Milliarden Euro im Jahr.
Doch bei aller Euphorie für gute Handelsbeziehungen, Menschenrechtsorganisationen betonen immer wieder, dass Deutschland nicht vergessen sollte, mit wem dort Handel betrieben wird. Ägypten wird autoritär regiert, regelmäßige Verstöße gegen die Menschenrechte seien an der Tagesordnung, sagt Joe Stork von Human Rights Watch. Die Menschenrechtslage in Ägypten ist momentan so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Seit Präsident al-Sisi an der Macht ist, wurden tausende Menschen ins Gefängnis geworfen. Jede Form von kritischer Meinungsäußerung bringt einen in Gefahr, ins Gefängnis zu kommen. Folter ist weit verbreitet, vor allem von politischen Gefangenen, aber auch von normalen Leuten, die bei der Polizei landen. Human Rights Watch fordert dringend, dass die politische Ausrichtung Ägyptens in Deutschland stärkere Beachtung finden sollte. Natürlich haben Länder wie Deutschland wirtschaftliche Beziehungen zu Ägypten. Das ist an sich auch nicht verkehrt. Aber vor allem, wenn es um Rüstungsexporte geht, sollte man das nicht tun, ohne an die Menschenrechte zu denken. Das wäre eine Schande. Und wir hoffen sehr, dass Deutschland und andere EU-Länder ihre Haltung da ändern. Bislang florierte das Geschäft. Ägypten war im vergangenen Jahr das mit Abstand größte Abnehmerland deutscher Rüstungsgüter. Dorthin gingen Ausfuhren im Wert von 4,34 Milliarden Euro. Und auch im Vorjahr lag Ägypten mit einem Exportvolumen von mehr als 760 Millionen Euro auf Rang 2 der deutschen Rüstungsexportrangliste. Die scheidende Bundesregierung machte Ende vergangenen Jahres Schlagzeilen, weil die Große Koalition als nahezu letzte Amtshandlung noch zwei Rüstungsexporte nach Ägypten genehmigte. Drei Fregatten und 16 Luftverteidigungssysteme durften von Deutschland an den Nil geliefert werden. Die neue Bundesregierung hat sich dem Thema mehr angenommen. Außenministerin Annalena Baerbock kommentierte im Dezember für diplomatische Gepflogenheiten ungewöhnlich scharf die bevorstehende Verurteilung eines bekannten Aktivisten und eines Bloggers in Ägypten. Wenige Wochen später besuchte Baerbock Kairo und stellte klar, künftige Waffenlieferungen seien von der Menschenrechtslage abhängig.
Sicherheit und Stabilität gibt es auf Dauer nur dort, wo alle Menschen Perspektiven haben und die Chance, sich friedlich in Politik und Gesellschaft einzubringen, auch wenn das manchmal ein Prozess ist, der mutig sein muss.
Ob diese Forderung in Ägypten Gehör gefunden hat, ist unklar. Fakt ist, kürzlich wurde in Kairo ein sogenannter nationaler Dialog angekündigt. Jetzt sollen in Ägypten alle Parteien an einen Tisch gebracht werden, darunter offenbar auch Oppositionelle, die kürzlich im Gefängnis waren. Ob es sich bei dem nationalen Dialog tatsächlich um eine nachhaltige Veränderung in der Menschenrechtsfrage handelt, Joe Stock von Human Rights Watch bezweifelt das. Es hat zwar Gefängnisentlassungen gegeben, aber gleichzeitig werden wieder neue Leute verhaftet und das quasi wöchentlich und wieder nur wegen eines Tweets oder eines Kommentars auf Facebook, der kritisch gesehen wird. Letztlich gehe es doch in Deutschland und Europa immer um die eigenen Interessen, kritisieren Menschenrechtsaktivisten. Und die sind Beobachtern zufolge auch, dass die Bewohner des bevölkerungsstärksten Land Nordafrikas, sprich die mehr als 100 Millionen Ägypter, in ihrer Heimat eine Zukunft sehen und sich nicht als Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen. Und genau deshalb seien Wirtschaftsbeziehungen wichtig, heißt es. Deutsche Firmen könnten durch ihre Investitionen vor Ort helfen, Ägyptern eine Perspektive zu bieten, so Handelskammerchef Jan Nöther.
Nein, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Geschäfte mit Ägypten machen. Ägypten ist ein großes Land mit 105 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben noch einen großen Anteil der ägyptischen Bevölkerung, die um die Armutsgrenze herum leben. Es gilt, Arbeitsplätze zu schaffen in Ägypten.
In diesem Kontext sieht auch Siemens Mobility das jüngste Großprojekt.
Wenn Menschen sicher reisen, sich vernetzen und zur Arbeit pendeln können, fördert das gesellschaftliche Entwicklung, schafft Arbeitsplätze und Wohlstand.
Gesellschaftliche Entwicklung durch Investitionen, aber entstehen so auch politische Veränderungen? Es sei die klassische Frage, kritisieren Menschenrechtsaktivisten wie Human Rights Watch. Wohlstand oder Moral? Wir verstehen natürlich, dass Menschenrechte nicht das einzige Thema ist, das Deutschland auf der Agenda hat. Es ist eines von vielen Wichtigkeiten. Aber Menschenrechte haben nie Priorität, stehen immer ganz unten auf der Liste. Erst wenn alle anderen Interessen, die wirtschaftlichen, die Handelsinteressen, die Sicherheitsfragen, nur wenn all das bedacht ist, dann sagen wir vielleicht mal ein Wort über Menschenrechtsverletzungen. Da müssten Länder wie Deutschland viel stärker sein. Und ich rufe die Bundesregierung und den Bundestag auf, diese Schritte einzuleiten.
Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Deutschland hat mit Ägypten einen weiteren Problempartner. Regierungskritische Demonstrationen auf Kuba eigentlich jahrzehntelang undenkbar. Vor einem Jahr, am 11. Juli 2021, sind dann aber doch tausende Kubaner in mehreren Städten auf die Straße gegangen, weil sie das Elend, die Lebensmittelknappheit einfach satt hatten. Aber das Regime hat sein diktatorisches Antlitz gezeigt, die friedlichen Demonstrationen mit Gewalt aufgelöst. Fast 400 Menschen sind inzwischen zu Haftstrafen verurteilt worden, teilweise zu 25 Jahren. An den Ursachen der Proteste hat sich seitdem auch nichts geändert. Menschen müssen nach wie vor für Grundnahrungsmittel Schlange stehen und in den Läden sind die Regale leer. Unsere Korrespondentin Anne Demmer hat eine Kubanerin getroffen, deren drei Söhne genau dagegen protestiert haben und seitdem hinter Gitter sind.
Ich war hier zu Hause. Plötzlich hörte ich Lärm. Ich bin raus, um zu sehen, was da los ist. Die Kinder, meine Enkel, waren draußen. Ich wollte sie von der Straße wegholen. Ich hatte gerade einer Kundin die Nägel lackiert. Ich wusste nicht, was da passierte. Auch nicht, dass es Demonstrationen gibt.
Erzählt Elisabeth Leon. Drei Blocks von ihrem Haus entfernt entlud sich die Wut der Menschen auf der Straße an diesem Tag im Juli. Nach 2 Jahren Pandemie mit Ausgangssperren, leeren Läden, in denen es auch jetzt noch an allem fehlt, regelmäßigen Stromausfällen und anhaltenden US-Sanktionen. Libertad, Libertad, Libertad. Freiheit und wir haben Hunger, skandierten sie. Genau wie in verschiedenen anderen Teilen des Landes schlossen sich Dutzende Bewohner von La Guinera dem Protest gegen den permanenten Mangel und für mehr politische Freiheit an. Doch an diesem Tag drangen plötzlich vermummte Sicherheitskräfte auch in ihren Hof ein, erzählt Elisabeth.
Sie haben mich geschubst, haben mich geschlagen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Mein Sohn wohnt im Haus gegenüber und hat alles von dort aus beobachtet. Er hat geschrien: Das ist meine Mutter, das ist meine Mutter. Aber sie haben nicht von mir abgelassen. Dann hat er 3 Steine geworfen. Er wusste nicht, wer sich sonst helfen sollte. Sie haben ihn vom Dach runtergeholt, ihn geschlagen.
Bis er geblutet hat, erinnert sich Elisabeth. Ihr Sohn José wird an diesem Tag festgenommen. Vor kurzem wurde das Strafmaß bekannt gegeben. 7 Jahre für versuchten Mord, so das Urteil. Weil er im Affekt seine Mutter verteidigen wollte. Nach Beweisen, dass jemand verletzt wurde, sucht Elisabeth in der Urteilsschrift vergeblich. 2 weitere Söhne hatten an den spontanen Protesten auf der großen Avenida, die den Stadtteil durchquert, teilgenommen. Auch sie wurden verurteilt.
Nur weil sie dabei waren. Santiago hat dafür 7 Jahre bekommen und Frandi 6.
Der Vorwurf? Aufruhr und Unruhestiftung. Seit einem Jahr befinden sich nun 3 ihrer Söhne in Haft. Es waren die ersten Demonstrationen seit Jahrzehnten, erzählt Elisabeth. Sie sitzt auf einem zerschlissenen Sofa, neben ihr Sohn Adonis Alexander.
Sie haben von ihrem Recht, friedlich zu demonstrieren, Gebrauch gemacht, um das zu fordern, was sie in diesem Moment oder was das ganze Land auch jetzt noch benötigt. Nahrungsmittel, Medikamente, Freiheit in allen seinen Facetten. Für die Regierung ist dieses Denken gegen das Regime. Das widerspricht den Prinzipien der Revolution. Für uns ist es nur der Schrei nach Freiheit.
Nach den vorwiegend friedlichen Protesten im Juli haben die kubanischen Sicherheitskräfte fast 1400 Menschen festgenommen, gingen repressiv gegen die Demonstranten vor. Kräfte der Staatssicherheit, Angehörige des Militärs, der Nationalpolizei und der Nationalen Sonderbrigade des Innenministeriums. Einige Demonstranten warfen Steine, an manchen Orten kam es zu Plünderungen, Scheiben wurden eingeschmissen. Ein Demonstrant starb in La Guinera. Der 36-jährige Mann wurde von einem Polizisten erschossen. Rund 480 der Festgenommenen wurden bereits zu massiven Haftstrafen verurteilt, teils bis zu 25 Jahren. Von Abschreckungsmaßnahmen sprechen Beobachter, um weitere Demonstrationen zu verhindern. Elisabeth wohnt mit ihrer Familie in einem Haus, das eher einer Ruine gleicht. Über eine Leiter gelangt sie in ihren Wohnbereich unter dem Dach. Frisches Wasser gibt es nicht immer, sagt sie, während sie einen Topf damit füllt.
Die Bedingungen sind hier sehr schlecht. Das Haus ist baufällig. Wenn es regnet, werde ich nass.
Einzelne Gebäude seien in dem Viertel nach den Demonstrationen oberflächlich saniert worden, sagt ihr Sohn Adonis.
Sie haben teilweise die Straßen ausgebessert, einige Gebäude angestrichen, aber die Lebensbedingungen sind grundsätzlich nicht besser geworden.
Auch wenn die Regierung für weitere wirtschaftliche Öffnungen gesorgt hat, Kubaner können nun Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern gründen, ist die Wut und die Unzufriedenheit über den andauernden Mangel geblieben. Und auch trotz erster Lockerungen der US-Sanktionen, die Präsident Joe Biden vor wenigen Wochen verkündete, sehen viele junge Menschen keine Perspektive mehr in Kuba. Allein in den letzten 8 Monaten versuchten rund 140.000 Kubaner irregulär über die mexikanische Grenze in die USA einzureisen. Eine ganze Generation verlässt das Land. Die Revolution müsse sich der Zeit anpassen, sagt der Historiker Wladimir Sierra.
Pero sí tiene que existir.
Die Revolution ist weiter aktuell, muss sich aber der Zeit anpassen. Sie muss einen Dialog anstoßen und sich auf die Realitäten einstellen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass wir in schwierigen Zeiten leben, aufgrund der internationalen Situation, dem US-Embargo.
Auch in den letzten Tagen kam es erneut zu kleinen Protesten in Camagüey und Manzanillo. Immer wieder war regelmäßig über Stunden der Strom ausgefallen. Das Wenige, was die Leute im Kühlschrank hatten, war schnell verdorben. Der kubanische Präsident Díaz-Canel reagierte prompt, versuchte zu beschwichtigen.
Alle Welt sollte wissen, dass wir intensiv an Lösungen für die Probleme arbeiten. Es gibt hier Menschen, die unter den schwierigsten Bedingungen rund um die Uhr damit beschäftigt sind. Elektriker, die an den Stromnetzen arbeiten. Landwirte, die trotz jüngsten Überschwemmungen die Ernte einbringen.
Doch Geduld für die widrigen Lebensumstände bringen Elisabeth und ihr Sohn Adonis nicht mehr auf. Sie wollen Gerechtigkeit für die 3 Söhne, die Brüder.
Sie sind damals auf die Straße gegangen, um für bessere Lebensbedingungen zu protestieren. Verändert hat sich kaum etwas. Und diejenigen, die an den Protesten teilgenommen haben, bezahlen nun stattdessen mit hohen Gefängnisstrafen dafür.
Harte Urteile und keine Verbesserung. Anne Dämmer berichtete über die Situation in Kuba ein Jahr nach den Protesten. Und das war Eine Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.